Wenn man das Wort Schlachtfeld so liest in so einem Thema, da könnte jetzt der ein oder andere sagen, oh, musst du so eine blutrünstige Sprache wählen? Schlachtfeld in meinem Inneren, von meinem geistigen Auge entsteht da so, wie soll ich sagen, so das Gefühl von Mittelalter. Schlachtfeld, das ist so, wo Tausende Krieger aufeinander prallen, wo ein Kampf stattfindet, so ein richtiges Schlachtfeld eben. Es kommen so bestimmte Filme, so vor meinem inneren Auge tauchen da auf, Braveheart, Gladiator oder so richtige epische Verfilmungen, wo auch viele Schlachten drin vorkommen. Ein Schlachtfeld, das ist natürlich kein schöner Anblick. Und im Mittelalter hing es ganz entscheidend davon ab, neben Taktik natürlich und Aufstellung und Ausbildung der Soldaten, mit welchen Waffen man unterwegs war. Es war ausschlaggebend für die Schlacht. Und man kennt zum Beispiel aus England die Kavallerie, die war gefürchtet, schwer gepanzerte Ritter, die auf gepanzerten Pferden einfach in der Masse auf den Feind zudonnerten, die Erde bebte und dröhnte, wenn diese Tausende von Reitern auf den Feind zugaloppierten. Und man hatte das Gefühl, da kommt jetzt... Also die hatten das nicht, aber da kommt einfach so eine Wand, wie so eine Art Eisenbahn, so eine fette Dampflok, die alles überrollt, der man nichts entgegenzusetzen hatte. Gefürchtet war auch der englische Langbogen. Der englische Langbogen hatte eine höhere Reichweite als die normalen Kurzbögen vieler anderer Armeen und hatte eine starke Zugkraft. Ein englischer Bogenschütze, der hatte eine viel längere Ausbildung und dazu gehörte auch viel körperliche Übung, damit er überhaupt in der Lage war, diesen Bogen vernünftig zu spannen, gespannt zu halten. Also wir reden von einer Zugkraft von ungefähr 75 Kilogramm. Und diese Zugkraft auch so lange gut und ruhig zu halten, dass man Zeit hat zum Zielen. Der englische Langbogen, eine absolut gefürchtete Waffe im Mittelalter. Aber im 11. Jahrhundert, da waren es die Normannen, also die Franzosen, die England angriffen und spätestens dort, also geschichtlich ist diese Waffe schon viel, viel früher bezeugt, aber spätestens die Normannen, die machten die Armbrust zu einer kriegstauglichen Waffe. Eine Armbrust, ich glaube, viele wissen, worum es geht. Das war ein Werkzeug, eine Kriegswaffe, so ähnlich wie ein Bogen, aber mit einer fast mehr als viermal so hohen Zugkraft. Also wir sprechen von einer Zugkraft von ungefähr 400 Kilogramm bei einer guten Kriegsarmbrust. Verschossen wurden kurze, aber dicke, mit Schmiede, also geschmiedeten Spitzen versehene Bolzen, die in der Lage waren, auch gut gepanzerte Ritterrüstungen zu durchschlagen. Eine Armbrust, die war gefürchtet im Kampf. Eine Armbrust hatte so eine derart hohe Durchschlagskraft, dass der Papst, ich glaube, ein knappes Jahrhundert später, im 12. Jahrhundert, es verbot, diese Waffe einzusetzen, wenn christliche Heere aufeinander zugingen. Ist noch irgendwie eine Ironie in der Formulierung selber. Aber wenn christliche Heere aufeinander losgingen, war eben eine Armbrust verboten. Anders, wenn man Ungläubige bekämpfte, da war eine Armbrust ausdrücklich erlaubt. Ein Schlachtfeld. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gedankenwelt genauso ein Schlachtfeld sein kann. Und zumindest erkenne ich das aus meiner eigenen Erfahrung, dass Gedanken manchmal sein können wie so eine englische Kavallerie, die in einer geschlossenen Formation auf mich eingaloppiert. Eine Gedankenwolke, der ich mich nicht wehren kann, die mich einfach zu überrollen droht, ohne dass ich ihr irgendetwas entgegensetzen könnte. Gedanken haben diese Macht und haben diese Kraft, dass sie unser Inneres und unser Denken so derart massiv überrollen können, dass wir völlig erschlagen zurückbleiben, wie auf einem Schlachtfeld uns umsehen und das Gefühl hatten, hier hat nicht mal ein Kampf stattgefunden, die haben mich einfach überrollt. Das können Gedanken der Niedergeschlagenheit sein, das können Gedanken sein des Versagens, das können Gedanken sein der Ablehnung, des Nicht-Angenommen-Seins, des Nicht-Genügens, das können aber auch stolz und überhebliche Gedanken sein. All das, und wir kommen gleich noch näher darauf zu sprechen. Das ist eine gewaltige Kraft, die uns in der Welt unserer Gedanken entgegenkommt. Und genauso wie es die Armbrust war, die Kriegsführung ab dem 11. Jahrhundert veränderte, so glaube ich, brauchen auch wir und vor allen Dingen im Leben als Christ die richtige Waffe, um mit dieser Gewalt, mit diesen Gedanken fertig zu werden. Wir brauchen die richtige Ausrüstung. Wir brauchen die richtige Durchschlagskraft, um überhaupt etwas dem entgegensetzen zu können. Und darum geht es heute. Und ich lade dich persönlich ein, mit mir diese Entdeckungsreise anzutreten heute. Und wir können die Bibeln aufschlagen im 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Und ich lese die ersten 5 Verse. 2. Korinther 10, die ersten 5 Verse. Was nun mich selbst, Paulus, betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin. Doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Daher bitte ich euch, zwingt mich nicht, tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Denn ich bin fest entschlossen und traue es mir sehr wohl zu, energisch gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Über diesen Text möchte ich schon sehr, sehr lange mal predigen und mit euch zusammen nachdenken. Denn ich glaube, in diesem Text steckt eine ganze Menge drin von dieser Herausforderung im Kampf mit den Gedanken. Der Text ist entstanden aufgrund von einem Brief, den Paulus den Korinthern geschrieben hat. Und er verteidigt sich an ganz vielen Stellen in diesem Brief. Sowohl im 1. als auch im 2. Korintherbrief merken wir immer wieder, wie Paulus sich verteidigen muss. Er muss irgendwie kämpfen. Die Vorwürfe sind ganz, ganz unterschiedlich und vielfältig. Die Vorwürfe waren zum Beispiel schlechte Rhetorik, ein schwaches Auftreten. Davon haben wir jetzt hier ein bisschen was gelesen. Der Vorwurf war, Paulus möchte sich nur bereichern mit dieser Gemeinde. Er hat überhaupt keine echte Autorität in seinem Apostelamt und so weiter und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass all diese Vorwürfe, denen Paulus sich gegenüberstehen sieht, auf ihn gewirkt haben müssen wie so eine Kavallerie der Gedanken, die auf ihn zurast. Da sind so viele Einflüsse, da sind so viel Hinterfragen, Misstrauen, da ist so viel, was ihn aus den Fugen geraten lassen könnte. Und ich glaube, das ein oder andere, das wird ihn auch wirklich attackiert haben. Und hier berichtet er, schenkt uns Einblick in eine gute Strategie, wie er, also mit welchen Waffen er umgeht und eine gute Strategie für deren Einsatz. Und ich denke, wir können eine ganze Menge davon lernen. Aber jetzt gehen wir in den Text hinein. Hier heißt es am Ende von Vers 2, dass Leute, dass die uns unterstellen, sagt er, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Das ist eine Formulierung, die im Grundtext umschrieben oder beschrieben wird mit den Worten, wir wandeln nach dem Fleisch. Und die Frage kann man sich stellen, was meint er damit? Und Vers 3 gibt uns da einen näheren Einblick. Wir leben zwar in dieser Welt, dort formuliert Paulus, indem er sagt, wir leben zwar im Fleisch, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Dass wir so kämpfen nach dem Fleisch. Im Fleisch, im Grundtext und nach dem Fleisch. Ein ganz großer Unterschied, der im gesamten Neuen Testament und in den Briefen von Paulus immer wieder auftaucht. Im Fleisch oder nach den Maßstäben dieser Welt, wie es hier die NGÜ übersetzt, bedeutet so viel für Paulus wie im ganz normalen Leben. Wir leben ja im Fleisch, das heißt ein ganz normaler Körper mit seinen Begrenzungen, mit Krankheit und Gesundheit, wir sind den Naturgesetzen unterworfen, Wärme und Hitze, Hunger und Durst, Müdigkeit, räumliche Trennung, das normale Leben eben. Wir leben im Fleisch. Wir leben in dieser Welt. Aber, sagt er, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Und so wie es hier übersetzt ist, mit den Maßstäben dieser Welt. Denn diese Formulierung nach dem Fleisch hat eine theologische Bedeutung, hat für ihn, dahinter steht ein gewisses Konzept, ein Prinzip, wo er sagt, nach diesem Prinzip sind wir nicht unterwegs. Wir leben im Fleisch, in unserem Körper, wir sind den normalen Naturgesetzen unterworfen. Aber wenn es um das Schlachtfeld geht, der Gedanken, wie wir kämpfen, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, mit weltlichen Prinzipien. Was genau meint er damit? Ich möchte uns bitten, aufzuschlagen, Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 22 und 23, die uns dieses Prinzip verdeutlichen. 22 und 23. Dort heißt es, einige Blätter noch, in der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Hier wird von Abraham gesagt, dass er seinen ersten Sohn, den Ismael, nach dem Fleisch bekommen hat. Das ist die Formulierung im Grundtext. Und hier wird es umschrieben mit menschlich eigenmächtigem Handeln. Das bedeutet, in der Formulierung nach dem Fleisch kommt uns all das entgegen, wo wir das Vertrauen auf uns selber richten und aus eigener Kraft versuchen zu kämpfen. Was war bei Abraham los? Gott hatte ihm verheißen, jawohl, du wirst ein Nachkommen, einen Sohn bekommen. Und Abraham merkte, hey, es wird Zeit. Ich werde immer älter. Wo soll jetzt noch ein Sohn herkommen? Und meine Frau ist schon alt. Die Zeit, wo sie Kinder bekommen kann, ist vorbei. Aber, es waren ja schlaue Leute, Sarah sagte zu ihm, hier hast du meine Sklavin, bekomm mit ihr ein Kind und wir nehmen ihn einfach als Erben. Ein menschlich eigenmächtiges Handeln. Auf der eigenen Logik, mit den eigenen Überlegungen. Komm, wir greifen Gott ein bisschen unter die Arme, damit er seine Verheißung erfüllen kann. Gott hat gesagt, mit mir nicht, so nicht. Ich werde diesen Sohn auch segnen, aber ihr bekommt den Sohn der Verheißung, auf dem mein ganzer Segen und meine Verheißungen ruhen werden. Nach dem Fleisch, das heißt mit eigener Logik, mit eigener Kraft, mit den eigenen Dingen versuchen das hervorzurufen, was Gott verheißen hat. Nach dem Fleisch, zurückgeworfen zu sein auf die eigene Kraft. Und Paulus sagt, so kämpfen wir nicht. Das ist nicht die Art, wie wir unterwegs sind. Ich berufe mich nicht auf meine eigene apostolische Autorität. Ich berufe mich nicht darauf, was Gott mir offenbart hat oder sonst etwas. Nicht mein eigenmächtiges menschliches Handeln wird mich leiten in meinem Kampf, sondern, und so sagt er es hier, es sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott und so weiter. Es sind geistliche Waffen. Leute, und das ist für die Überlegung, wie wir mit unseren Gedanken zurechtkommen, enorm wichtig. Wenn wir Waffen einsetzen nach dem Fleisch, also mit menschlich eigenmächtigem Verhalten und Strategien, werden wir scheitern. Das ist wie, als wollte man irgendwie mit Steinschleudern der englischen Kavallerie begegnen. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Unsere Gedankenwelt und die Anfechtung und Versuchung in unserer Gedankenwelt ist so massiv und so stark, dass das niemals gelingen wird, wenn wir auf eigene Faust unterwegs sind. Wir müssen uns geistliche Waffen aneignen. Was sind diese Waffen, nach dem Fleisch, menschlich eigenmächtige Waffen, um die es geht? Das sind Waffen wie zum Beispiel Diplomatie, Lüge, sich selber Dinge einzureden, Manipulation, List, all das. Ich mache mir einfach viele positive Gedanken, dann wird das schon gehen, dann wird der Wind sich drehen. Nein, das wird nicht funktionieren. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber es gibt jemanden, der daran interessiert ist, dich klein zu halten und kaputt zu machen. Und das ist der Teufel selbst. Und er ist viel zu stark. Er ist viel zu kraftvoll. Er ist viel zu dominant. Und viel zu listig, zu raffiniert, zu überlegt und zu erfahren, als dass ich ihm meine eigene Schleue, meine eigene Logik entgegensetzen könnte. Das wird nicht gelingen. Das Schlachtfeld, auf dem Schlachtfeld unserer Gedanken werde ich haushoch verlieren, wenn das alles ist, was ich ihm entgegenzusetzen habe. Deswegen sollen wir geistliche Waffen ergreifen. Was sind diese Waffen? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 7, spricht Paulus davon, dass wir Waffen anziehen sollen, Waffen zur Linken und Waffen zur Rechten. In der Linken hielt man Waffen der Verteidigung, wenn man das Waffen nennen möchte. So ein Schild. Wohl, man kann doch mit einem Schild kämpfen, gell? Aber das sind Waffen der Verteidigung. In der Rechten hielt man normalerweise Waffen des Angriffs. Wenn Paulus also schreibt im 6. Kapitel, wir sollen Waffen anziehen zur Linken und zur Rechten, dann bedeutet das, sowohl Verteidigungswaffen als auch Angriffswaffen sollen wir packen und loslegen. Und aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, wissen wir, was das für Waffen sind. Dort wird eine ganze Rüstung beschrieben, die wir anziehen sollen. Und ich möchte auf eine einzige Waffe besonders stehen bleiben, und das ist das Schwert. Das ist das Schwert, das zweischneidige Schwert, wie es da heißt. Und womit wird das verglichen? Ich bin mir sicher, viele, die regelmäßig Bibel lesen, wissen das. Was wird es sein? Was ist das Schwert? Jawohl, Walter hält's hoch. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Schwert. Mit diesem Schwert, es ist keine Armbrust, ich weiß, und trotzdem hat dieses Schwert eine so derart gewaltige Macht, dass du auf dem Schlachtfeld siegreich sein kannst. Dass du jeder Kavallerie standhalten kannst. Das ist die einzige Waffe, die auf dem Schlachtfeld etwas taugt. Die einzige Waffe. Und obwohl dieses Bild so einleuchtend ist, stelle ich in meinem eigenen Leben immer wieder fest, ich ergreife sie nicht. Ich packe mir nicht diese Waffe und leg los. Ich setze auf so viele andere Dinge, ja, was ich gelernt habe und alles Mögliche, meine Treue, auf der ich mich dann versuche, irgendwas einzubilden. Und das und das und das. Aber die einzige Waffe, die es mit der Gedankenwelt aufnehmen kann, wirklich aufnehmen kann, ist das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das ist das Einzige. Und diese Waffe hat eine enorme Kraft. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. So eine feindliche Festung in unserem Inneren kann zum Beispiel Bitterkeit sein. Da heißt es, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Eigenmächtige Gedankengebäude, damit ist gemeint eine logische Argumentation. Dinge, die wir uns ganz akkurat zurechtgelegt haben. Möglichst logisch. Wenn ich nur mehr vertrauen könnte, würde Gott mich segnen. Das ist zum Beispiel so eine logische Argumentation. Und so gibt es immer wieder in unserem Inneren so logische, für uns vermeintlich logische Verknüpfungen, wo aber das Wort Gottes, weil es eben ein zweischneidiges, scharfes, präzise schneidendes Schwert ist, durchdringt und das zerstört. Und das sind nämlich Gedankengebäude, die uns klein halten, die uns kaputt machen. Und dann heißt es hier weiter, bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Im Griechischen wird hier das Wort für Höhe oder für Stolz. Man kann beides gleich übersetzen. Höhe oder Stolz. Das heißt, irgendetwas, was sich erhebt, was schlauer sein will als Gott, was sich nicht unter Gottes Wort demütigen und stellen lassen möchte, das wird zerstört auf dem Schlachtfeld unserer Gedanken. Wir müssen uns daran erinnern, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu kämpfen. Das ist die einzige Waffe, die da zählt. Das ist die einzige Waffe, die uns den Sieg bringen kann. Und jetzt sagt Paulus weiter, jetzt habe ich euch diese Waffe vorgestellt, dieses zweischneidige Schwert. Ich habe euch erzählt, wie mächtig sie ist, dass sie jede noch so große Festung zerstören kann. Und jetzt sage ich, wie ich diese Waffe einsetze, mit welcher Strategie. Und da heißt es, das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird, in Vers 5. Gefangen nehmen. Wir haben diese Waffe, aber wir müssen diese Gedanken gefangen nehmen. Und da möchte ich uns herausfordern und auch mir persönlich immer wieder sagen, dass ich diese Art und Weise der Strategie des Kämpfens ganz, ganz wörtlich nehme. Wenn so ein Gedanke kommt, zum Beispiel bei mir in regelmäßigen Abständen, hör mal Boris, was bildest du dir eigentlich ein? Wer kann mit so einer Predigt überhaupt irgendetwas anfangen? Regelmäßig, weil das ja mein Job ist, oder? Und regelmäßig stehe ich hier oben und dieser Gedanke, das ist schon fast Gewohnheit, dass ich sage, der Gedanke, alles klar, ist es wieder soweit. Der kommt jedes Mal. Jedes Mal. Und dann sagt Paulus, und ich glaube, dass du auch so einen Satz hast. Dass so ein Satz dich immer wieder trifft und er erwischt dich immer zum falschen Zeitpunkt. Und obwohl du diesen Satz kennst und schon mehrfach ihn gehört hast, hat er trotzdem Kraft, dich in die Knie zu zwingen. Diese das elende Schlachtfeld der Gedanken, oder? Und dann sagt Paulus, nimm diesen Gedanken gefangen. Was bedeutet das? Es bedeutet Freiheitsentzug. Gefangennahme bedeutet Freiheitsentzug. Das heißt, ich lege diesem Gedanken als erstes, wenn er kommt, Handschellen an. Sag, Moment, du bist ein Gefangener. Freiheitsentzug bedeutet, ich erlaube diesem Gedanken nicht, sich ungehindert in mir auszubreiten, seine Kreise zu ziehen, noch mehr Gedanken mit sich zu bringen, eine Wolke zu erzeugen von Gedanken, die mich in die Knie zwingen, sondern ich nehme diesen Gedanken gefangen. Wie mache ich das? Dazu, ich finde das herrlich und diese Strategie funktioniert wirklich. Dazu möchte ich uns auf ein Buch aufmerksam machen von Thomas Brooks. Thomas Brooks war ein Autor aus dem 17. Jahrhundert und deswegen schreibt er auch so ein bisschen altbacken, aber trotzdem extrem präzise und genau. Und er hat 1658 dieses Buch geschrieben, Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist. So einen Titel wird man heute nicht mehr wählen, ich weiß. Aber dieses ganze Buch ist vollgepackt mit Gedanken, Gedankengebäude, mit Anfechtungen, mit Beispielen von solchen Kavallerieangriffen des Teufels, der Christen kaputt machen möchte. Und er teilt sein Buch auf in 4 Kapitel. Erstes Kapitel, Satans Hinterlist, die Seele zur Sünde zu verleiten. Zweites Kapitel, Satans Hinterlist, Seelen von heiligen Pflichten abzuhalten, sie in ihrem heiligen Dienst zu behindern und von frommen Handlungen fernzuhalten. 17. Jahrhundert, gell? Drittes Kapitel, Satans Hinterlist, hinterlistige Absichten, die Heiligen in einem traurigen, zweifelnden, fragenden und unbehaglichen Zustand zu halten. Kommt dir das bekannt vor? Viertes Kapitel, Satans hinterlistige Absichten, alle Art von Stände von Menschen in der Welt zu vernichten und zu verführen. Stände, damit meint er Berufe und Ausbildungen und alles Mögliche, je nachdem, wo jemand lebt. Also er spricht da die Gebildeten und die Ungebildeten und die Politiker an und so weiter und zeigt, wie jemand daran interessiert ist, dich zu vernichten, wenn du gläubig bist. Das ganze Buch, das ist voll. Eins nach dem anderen. Und beim Lesen denkt man so, habe ich nichts mit zu tun. Oh, das ist mein Thema. Und dann liest und er bringt bei jedem mindestens 5 Schritte dagegen, wie du dagegen kämpfen kannst, mit dem Wort Gottes. Und wenn du diese 3 das Gefühl hattest, die hast du jetzt unter den Füßen, die hast du besiegt, entdeckst du neue 3. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Und das ist herrlich und das ist gut. Und er zeigt echte Kampfstrategien dagegen. Und er sagt, Thomas Brooks sagt, er war ein genialer Pastor in London. Und er sagt, dass du bei dem Angriff der Gedanken, auf dem Schlachtfeld der Gedanken, dass es mindestens 2 Genehmigungen braucht, damit sie Schaden anrichten können. Die erste Genehmigung ist Gottes Genehmigung. Das richtig gehört. Gottes Genehmigung. Und jetzt denkst du dir, ach du meine Güte, wenn das Gottes Genehmigung ist. Doch, tatsächlich, Gottes Genehmigung. Aber das ist ein Trost. Warum? Weil jedes Kind Gottes wissen kann, jeder Gedanke, der mir so Mühe macht, der mich so fertig machen möchte, muss zuerst an Gott vorbei. Offensichtlich hält er mich für stark genug, dass ich mit dieser Anfechtung zurechtkomme. Denn es heißt, dass er niemandem etwas zumutet, was über sein Vermögen hinausgeht, oder? Es ist von Gott geprüft und für dein Leben zugelassen. Die zweite Genehmigung, die der Gedanke braucht und der diese Anfechtung braucht, ist von dir selber. Du musst diesem Gedanken die Genehmigung erteilen, sich in dir ausbreiten zu können, bevor er Schaden anrichten kann. Und da kommt unser Text hinein und er sagt, nein, gefangen nehmen. Nicht Freiheit geben, nicht die Genehmigung erteilen, sein Unwesen zu treiben, gefangen nehmen. Und dann zerstören. so wie es hier, er hier sagt. Gefangen nehmen und dann zerstören. Wie? Und dazu möchte ich uns jetzt vorlesen, was Thomas Brooks dazu schreibt. Versucht er sie, Gottes Vorsehung und väterlicher Fürsorge ihnen gegenüber zu misstrauen, machen sie dies geltend. Und diese drei Worte kommen in dem ganzen Buch immer und immer wieder vor. Es steht geschrieben: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Psalm 34, 10. Es steht geschrieben, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Psalm 84, 12. Versucht er sie weiter, so weit, dass sie sich fürchten, kraftlos zu werden, zu fallen und niemals fähig zu sein, bis zum Ende der Rennbahn zu laufen, das noch vor ihnen liegt, so flehen sie, es steht geschrieben. Aber der Gerechte wird an seinem Weg festhalten und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Hiob 17. Es steht geschrieben, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Es steht geschrieben, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, Jesaja 40. Verlockt sie Satan zu denken, dass ihre Sonne nie mehr aufgehen wird, weil sie gerade von Wolken bedeckt wird und dass Gottes Angesicht nie mehr über ihnen strahlen wird, dass ihre besten Tage zu Ende sind und sie nun ihre Zeit in Leid und Seufzen zubringen müssen, verteidigen sie sich. Doppelpunkt. Es steht geschrieben, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Aber du musst wissen, was geschrieben steht, wenn du kämpfen willst. Vertrau nicht auf dich. Auf deine eigenen Fähigkeiten. Vertrau nicht darauf, dass du dir einfach positive Gedanken machen kannst und alles wird gut. Das ist die einzige Waffe, die wir brauchen. Es steht geschrieben. Sprich das aus. Das ist die Art, wie Jesus in der Wüste mit dem Teufel kämpfte. Und dann? Was stand dann, als er dreimal gesagt hatte, es steht geschrieben? Und der Teufel verließ ihn. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Du hast die Waffe des Sieges in deiner Hand. Sie ist da. Benutze sie. Du kannst siegen. Thomas Brooks sagt Folgendes. Diese Angriffe können so massiv sein, und mit diesem Zitat möchte ich die Predigt beenden. Diese Angriffe können so massiv sein, dass man den Eindruck hat, ich werde weggefegt. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Und weißt du was, es stimmt. In dir ist überhaupt keine Kraft, irgendwas dem entgegenzusetzen. Und er sagt, dem Gedanken, die Genehmigung zu entziehen, geht so. Überkommt die Versuchung einen Menschen und ruft dieser aus. Ach Herr, hier ist eine Versuchung, die sich mir aufdrängt und meine Seele Gewalt antun will. Und ich habe keine Kraft, ihr zu widerstehen. Oh, hilf mir. Hilf mir um deiner Ehre willen, um deines Sohnes willen, um deiner Verheißungen willen. So ist dies ein Zeichen dafür, dass Satan ihre Zustimmung nicht erhalten hat. Dieser kindliche Hilfeschrei ist der Anfang vom Sieg. Ist das nicht herrlich? So kannst du den Gedanken gefangen nehmen, zu Gott bringen und sagen, schau, das ist der Gedanke, der sich mir aufdrängt. Mach du damit, was du willst. Ich halte mich an das steht, es steht geschrieben. Ich finde es so großartig, wenn wir Gottesdienste haben. Ihr dürft als Band ruhig schon mal hier nach oben kommen. Wenn wir Gottesdienste feiern können, über Dinge nachdenken, die unser inneres geistliches Leben betreffen und wir danach Abendmahl feiern können. Ich liebe das. Das ist der Hammer. Warum? Weil wir uns darauf konzentrieren können, was der größte und schönste Beweis dafür ist, dass Gott auf unserer Seite ist. Dass Gott dich und mich liebt. Dass kein noch so verwerflicher Gedanke dich jemals trennen kann von dieser Liebe Gottes, die er bewiesen hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz sandte, um für dich und mich zu sterben. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Jede Frage bekommt ein Ausrufezeichen, wenn ich aufs Kreuz sehe. Ich brauche nicht mehr daran zu zweifeln. Ich kann sagen, es steht geschrieben. Ich halte mich daran fest. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wow, das gilt mir. Daran darf ich mich festhalten.